Bist du eigentlich schon Teil der Medici-Lesen-Community bei Instagram? Nein? Dann sollten wir das schnell ändern. Lies gemeinsam mit uns Bücher, beleuchte diese während einer Leserunde aus allen möglichen Perspektiven und tausche dich mit uns darüber aus. Bei uns steht der Spaß am Lesen im Vordergrund. Es soll sich weder nach Schulunterricht noch nach angestautem Literaturzirkel anfühlen. Du findest uns bei Instagram unter dem Account Medici-Lesen, alles zusammengeschrieben, oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
Man kann nicht alleine ständig sich auch verantwortlich für alles fühlen, was in der Welt schlecht läuft. Man muss sich Bündnisse schaffen, man muss sich organisieren und man muss eben genau auch für sich gut selber sorgen.
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich ein Burnout. Und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community Medici Lesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels die Lesen Podcast. Herzlich willkommen, Christine Bilkau. Ich freue mich sehr, heute mit dir über dein neues Buch Halbinsel zu sprechen, das ich tatsächlich auch erst vor so ungefähr 2-3 Stunden beendet habe und mich wahnsinnig darauf freue, darüber zu sprechen. Aber bevor wir damit starten, habe ich 2 Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch total auf das Gespräch. Ja, wo sind wir? Wir sind an der Nordsee und haben gerade eine Wattwanderung hinter uns. Es ist immer noch kühl, kühler Frühling, blauer Himmel. Frischer Wind, wir sind warm angezogen und sind auf der Hallig Südfall gelandet. Da gibt es eine Warft und auf dieser Warft gibt es einen kleinen Hof mit Gastronomie und da setzen wir uns draußen an die frische Luft und wir bekommen ja frisch aufgebrühten schwarzen Tee serviert und können uns erstmal aufwärmen.
Ah, richtig gut. Für schwarzen Tee bin ich sowieso immer zu haben. Bei mir auf jeden Fall auch immer mit Milch und irgendwas, was es süßt.
Ja, ein bisschen brauner Zucker oder
Ja,
Candy
ja,
oder
genau,
vielleicht auch
diese
Honig.
Candice. Oh ja, richtig gut. Würde ich sagen, gießen wir uns beide einmal ein und stoßen damit an. Damit hast du ja eigentlich auch schon perfekt so die Szenerie beschrieben, obwohl ich es tatsächlich ein bisschen wärmer eingeschätzt hätte, weil dein Buch, würde ich sagen, ja eher in diesen wärmeren Monaten spielt, aber wahrscheinlich ist das an der Küste auch, vielleicht spürt man das auch nicht immer ganz so doll, vielleicht ist es dann da auch tendenziell was kühler. Ich habe auf jeden Fall zwischendurch bereut, dass ich noch nie eine Wattwanderung gemacht habe, weil das auf jeden Fall sehr, sehr spannend klingt. Aber wir sind quasi mitten in deinem Roman Halbinsel, der am 19. März erscheint. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie kam es dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Was hat dich inspiriert, von Annette und Lynn zu erzählen? Also gab es da irgendwelche realen Ereignisse oder persönlichen Erfahrungen, die dich dazu beeinflusst haben?
Naja, es ist meistens so, dass bevor ich anfange zu schreiben, vergeht so eine gewisse Zeit. Also manchmal können das auch Jahre sein, wo ich anfange, Gedanken zu sammeln und noch gar nicht so eine Struktur habe oder noch gar nicht genau weiß, was ich damit eigentlich anfangen will. Und in dem Fall war es so eine Mischung aus diesem breiteren Weltgeschehen, also den Krisen, mit denen wir zu tun haben. Allen voran natürlich die Klimakrise, aber auch zum Beispiel, was in den Jahren der Pandemie passiert ist, bis hin, dass wir auch diese, ja, diese Kriegsstimmung schon aufgenommen haben, also diese Unruhe in Europa und dann ja 2022 der Überfall Russlands auf die Ukraine kam. Also diese verschiedenen Krisenstimmungen, das habe ich aufgenommen und habe mich gefragt, was das ganz konkret macht mit jungen Menschen, mit Kindern, Teenagern, jungen Erwachsenen, die in diesem Modus ja sozusagen aufwachsen, ne? Die das immer so en passant jeden Tag schon vor der Schule, durch das Radio, durch Social Media aufnehmen. Also das hat mich beschäftigt und dann habe ich mich, die ja selber zu der älteren Generation gehört, also zu der Elterngeneration sozusagen. Also ich habe ja auch selber ein Teenagerkind, mich gefragt, und wie reagieren wir darauf? Also was vermitteln wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wenn wir sie in diese Welt bringen? Was vermitteln wir ihnen und was verschweigen wir ihnen vielleicht auch manchmal, um ihnen die Welt als einen hoffnungsvollen Ort zu verkaufen, weil wir ihnen ja auch Zuversicht und Anschub geben wollen? Und genau, wie sich diese großen Ereignisse in das persönliche Leben der Figuren einschreibt, das hat mich interessiert. Zwischen diesen beiden Generationen, zwischen Eltern und Kindern.
Ich fand da irgendwie auch spannend. Einerseits haben die beiden ja eine irgendwie sehr innige Beziehung. Also sie sind ja auch im Grunde zu zweit, sag ich mal, aufgewachsen. Und also vor allem Lind mit ihrer Mutter Annette. Aber es gibt dann doch eben auch viel, worüber die beiden nicht sprechen, was mich dann irgendwie so ein bisschen verwundert hat. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht so verwunderlich, weil das macht natürlich auch ein Buch immer interessant, wenn Figuren nicht so viel miteinander kommunizieren und man als außenstehende Person sich denkt, redet doch einfach mal darüber. Aber was ich irgendwie total bemerkenswert fand, also es hat sich bei mir, glaube ich, so ein bisschen so ein schwermütiges Gefühl von Anfang an eingestellt. Ich glaube, das lag an verschiedenen Dingen und gleichzeitig bin ich aber auch so da durchgerauscht. Wir hatten gerade kurz vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, es gibt keine Kapitelüberschriften. Es gibt so wie so, also es wird durch Striche, sage ich mal, ist das wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber so,
Kleine Markierung,
genau, es wird so ein bisschen
so
unterbrochen und dann gibt
Pausen
es
einlegen, ja.
genau wie so Gedankensprünge oder es dann kann es auch sein, dass wir in einem neuen Setting sind. Also es gibt so Unterbrechungen, aber dadurch hatte ich das Gefühl, trotzdem da so durchzurauschen, weil ich mich auch so wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit auch damit identifizieren konnte, weil es eben uns alle betrifft und weil ich wissen wollte, wie die beiden ja so miteinander umgehen und sich annähern. Aber ich fand das spannend, dass ich direkt auch so ein bisschen ein bedrückendes Gefühl hatte. Und ich habe mich gefragt, hat man das dann auch beim Schreiben? Also geht dir das dann auch so, dass du vielleicht nach so einem Schreibtag aufstehst und dir denkst, boah, puh, irgendwie das war, also weiß nicht, brauchst du dann vielleicht auch so Ablenkung zwischendurch oder würdest du das gar nicht so beschreiben, dass es irgendwie so eine Schwermut mit sich bringt?
Ich würde sagen, das bedrückende Gefühl habe ich manchmal eher, bevor ich schreibe. Wenn ich, also wenn ich ja, mich mit diesen Themen beschäftige und ne, das, was so auf einen einwirkt. Und das Schreiben selbst ist dann manchmal wie so eine Verarbeitung. Und vor allem, wenn man diese Figuren dann da durchschickt, also durch diese Konflikte und Dialoge und vielleicht auch Missverständnisse oder, ne, oder das Unausgesprochene. Das ist eine Verarbeitung und vor allem ist es im Roman so, finde ich, es gibt ja, klar, es gibt das Schwermütige und das Schwierige, also die erschöpfte Tochter vor allem, ne, die mit 25 Jahren ja einmal so kurz an so einem Nullpunkt landet und alles abbricht, ganz rigoros und sich komplett erstmal rauszieht aus allem, was sie sich eigentlich schon so erarbeitet und erschaffen hatte an eigenem Leben. Und Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Figuren ja auch, also Annette und Lynn, durch den Roman hindurch, ja, ihre Handlungsfähigkeit aber auch entdecken. Und sie kommen ja nach und nach auch zu was und zu einer Verständigung. Und das kommt ja alles auf den Tisch. Und auch Annette, finde ich, als Mutter, die ja manchmal wirklich einem vielleicht fast so ein bisschen auf die Nerven fällt auch, ne? Also zwischendurch hat man das so, dass man denkt, Mann, du kümmerst dich so viel um deine Tochter, du fragst ständig was, du willst sie ständig beschützen, aber jetzt hör doch mal auf, sie zu beschützen, nimm sie doch mal einfach ernst, ne? Sprich doch mal mit ihr auf Augenhöhe. Und all das, aber auch da, finde ich, sieht man, dass Annette sich ja total entwickelt und auch gegen Ende des Romans ja ganz schön noch ja, so ein paar Wahrheiten auf den Tisch knallt und ne, also da ja so auch auf diese kleine Reise geht und über sich hinaus wächst. Und das ist dann eher beim Schreiben natürlich auch sehr erfüllend. Und beim Lesen vielleicht auch. Also, dass diese Schwermut sich ja auch nach und nach in Handlungsfähigkeit umwandelt.
Ja, ich hatte sogar zwischendurch gedacht, wird das jetzt irgendwie so eine Art Krimi, wenn sie versucht, dieses Rätsel so ein bisschen zu lösen. Und ich finde das total spannend, dass du gerade sagst, man ist dann vielleicht frustriert bei Annettes Geschichte. Das hatte ich irgendwie gar nicht so sehr. Ich habe beim Lesen tatsächlich sehr oft gedacht, oh, ich glaube, als nächstes gebe ich das vielleicht meiner Mutter. Und ich habe, glaube ich, eher Verständnis auch für sie gehabt. Also ich konnte irgendwie total gut nachvollziehen, warum es ihr so geht. Also was vielleicht, weiß ich nicht, ob es daran liegt, ich habe meinen Vater auch relativ, also nicht so früh wie Lynn verloren, aber auch früh verloren. Und ich glaube, irgendwie konnte ich dann. Also ich hatte dann das Gefühl, vielleicht ging es meiner Mutter ähnlich oder so. Ich weiß nicht genau, ob es daran vielleicht lag. Aber vielleicht war mir dadurch dann Lynn irgendwie vielleicht so ein bisschen näher und dann hat mich vielleicht eher das frustriert, weil das mir so ähnlich war. Also ich hatte auch ein Burnout und dieses
Ah ja, okay.
Antriebslose irgendwie so, das konnte ich nachvollziehen. Und ich glaube, dadurch hat sie mich vielleicht sogar ein bisschen eher frustriert und ich konnte irgendwie mehr Verständnis für die Mutter aufbringen. Das finde ich eigentlich total spannend,
Ja,
dass
das
wir das
finde ich
vielleicht auch
auch.
unterschiedlich bewerten.
Ja,
Ja.
das finde ich auch total gut. Das finde ich auch total spannend. Und ich glaube auch, man wird, also man erschafft auch lebendige Figuren, wenn ja alles nebeneinander sein kann. Also dass man auch Lynn verstehen kann, aber genau auch dieses sich so hängen lassen und auch sich so zu verschließen und zu verkriechen, dass einem das ja auch missfällt und dass man denkt, ja, aber so kommst du doch gar nicht,
Bringt ja nichts,
nee,
ja.
genau, so kommst du doch nicht weiter. Und gleichzeitig kennt man diese Phasen aber auch, dass man irgendwie wie gelähmt da sitzt und einfach kein Fünkchen Energie gerade übrig hat, um all diese ganzen kleinen und großen Herausforderungen, die sich so um einen herum aufbauen, jetzt einfach anzupacken. Ja.
Was ich gerade auch so denke, ich glaube, wir sind am Anfang des Romans auch irgendwie mehr so in Annettes Kopf. Also in ihrer Gedankenwelt. Und ich mochte da total gerne den Einsatz, wo sie meint, das kam später, wurde das nochmal aufgegriffen, dass man sich so viel ausdenken kann in einer Minute, wie erstaunlich das doch irgendwie, also der Satz war ein bisschen schöner formuliert, aber wie das doch irgendwie sein kann. Und das fand ich total spannend, was alles in Annettes Kopf los ist, wie viel sie sich ausmalt. Und auch da dachte ich, also ich glaube, ich fand es auch so faszinierend, weil ich bin selber keine Mutter und irgendwie kann ich aber total gut mir vorstellen, wie das ist, wenn man, und wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht mir gut vorstellen, wie das ist, wenn man sich so ständig auch Sorgen macht um das eigene Kind und was sie sich für Sachen ausmalt. Also sie hat ja im Grunde in dem Sinne eine sehr blühende Fantasie und gegen Ende würde ich gerade sagen, geht es wahrscheinlich mehr. Das meinst du ja auch, es wird mehr auf den Tisch gebracht. Also so, es geht vielleicht dann wirklich mehr aus ihrem Kopf heraus. Also so, sie verschließt sich vielleicht dann weniger.
Ja, und sie erlebt ja jetzt auch dann mehr. Also sie handelt, sie kommt von dieser eigenen, ja, kleinen Blase irgendwie so, in die sie sich so zurückgezogen hatte. Denn es ist ja tatsächlich so, also die Tochter hat den Zusammenbruch und scheint eben an diesem Burnout-Nullpunkt. Aber was ist mit der Mutter? Bei der ist ja auch einiges gerade nicht, also ne, die hat sich ja auch so ein bisschen aus dem Leben zurückgezogen, macht ihren Bibliotheksjob, hat mehrere gescheiterte Liebesgeschichten hinter sich, guckt sich online Stellenanzeigen für Bibliotheksjobs irgendwie in ganz Deutschland, aber sogar im Ausland an, also träumt sich da in diesen Stellenanzeigen immer so ein bisschen weg, ohne aber wirklich was zu verändern. Also auch bei ihr hat man das Gefühl, da könnte ruhig mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommen und das passiert dann, genau. Und dann kommt sie nach und nach ins Handeln und hat ja auch Begegnungen mit verschiedenen Menschen und ja, kommt ja so aus sich heraus und entwickelt sich dann auch noch mal ein Stück weit, ja. Ist ja
Ja,
sogar
also
noch
ich
eine
hatte
kleine
gegen.
Liebesgeschichte am
Ja,
Lauf.
stimmt.
Ja.
Ich hatte sogar fast so ein bisschen das Gefühl, dass es für sie vielleicht auch wichtig war, dass Lynn nochmal nach Hause kam und dass sie diese Zeit zusammen hatten.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich musste irgendwie auch, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, es gibt Radikale Selbstfürsorge jetzt von Svenja Gräfen. Da geht es im Grunde darum, wenn man sich so viel, also wenn man zum Beispiel aktivistisch unterwegs ist, wenn man sich so viel aufopfert, dass man eben auch ganz viel für sich tun muss, um nicht auszubrennen. Und da musste ich irgendwie so dran denken, meinst du, dass, also würdest du dem zustimmen, dass diese Balance braucht und dass das vielleicht, also dass das vielleicht manchmal auch fehlt, also dass wir uns dann zu sehr auch mit dem, was so alles nicht gut läuft, beschäftigen?
Absolut, das finde ich ist eine total interessante, wichtige Frage. Also die auch im Roman immer wieder sich durch das Ganze durchzieht. Denn das ist ja im Prinzip die Geschichte von Lynn. Also Lynn geht nach dem Abitur sofort raus und arbeitet als Umweltvolontärin für Aufforstungsprojekte in Schweden, in Rumänien. Also sie geht sofort in diese Aktivität und dann fängt sie an zu studieren und sie studiert Umweltmanagement. Also sie versucht sozusagen dieses Engagement in ein Berufskonzept umzuformen. Also dass sie das sogar eben zu ihrem Lebensinhalt oder zu ihrem Beruf machen kann. Und dann findet sie tatsächlich eine gute Aufgabe in einer Firma, die Aufforstungsprojekte finanziell berät und ne, diese Projektentwicklung begleitet. Und dann sieht sie, wie durchzogen von Profitinteressen und Unaufrichtigkeiten, also von Lügen, von eben finanziellen Interessen, von, ne, und auch von sozialen Ungerechtigkeiten dieses ganze Feld durchzogen ist. Und sie fängt ja an, Widerstand zu leisten. Das merkt man ja im Laufe des Romans, sieht man, aha, das hat was mit Widerstand zu tun gehabt, was da vor sich gegangen ist. Das ist nicht einfach nur so, ne, so, das hat alles so seine Geschichte. Und ja, ich würde genau das sagen. Sie ist vorgeprescht, sie hat das jahrelang gemacht und sie kommt an so einen Erschöpfungspunkt. Und sie reflektiert das aber nicht richtig. Sie ist da so richtig reingeraten, also richtig gegen die Wand gefahren und macht aber vielleicht eben instinktiv genau das Richtige, indem sie sich erstmal wieder zu Hause einigelt und Kraft schöpft. Aber das begreift sie noch nicht so ganz und die Mutter begreift das auch nicht. Das muss so nach und nach erkannt werden. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist wichtig, weil nämlich auch, genau, das ist nämlich dieser Gedanke, der da wichtig ist, finde ich, sind ja Strukturen, das sind ja Systeme, gegen die da gearbeitet werden muss. Also gegen die da ein einzelner Mensch wie Lynn oder auch ne, wir alle, die wir uns vielleicht engagieren, gegenarbeiten. Und das Systemische zu sehen, also das Strukturelle zu sehen, das ist unglaublich wichtig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen, dass man das alleine nicht schaffen kann. Ne, man kann nicht alleine ständig sich auch verantwortlich für alles fühlen, was in der Welt schlecht läuft. Man muss sich Bündnisse schaffen, man muss sich organisieren und man muss eben genau auch für sich gut selber sorgen. Denn genau diese ganze Last auf den Schultern von Einzelnen, ne, also auch Stichwort Eigenverantwortung oder dass wir zum Beispiel auch, also dieses gegenseitige Klimaschämen, ne, Konsumschäming, ist eine schwierige Sache, finde ich, weil einerseits klar, jeder muss seinen Beitrag leisten und es ist gut, wenn wir aufgeklärt sind und wissen, wofür wir unser Geld ausgeben und wie wir Ressourcen sparen können. Aber das darf halt nicht alles sein, ne? Es darf nicht sein, dass wir das alles sozusagen nur auf die Individuen schieben und uns dann sozusagen auch gegenseitig belauern, wer fliegt denn noch in Urlaub oder wer fährt denn in den Skiurlaub oder. Denn das sind ja große systemische Fragen. Genau, also
Total
weil wenn
spannend.
ein Milliardär aufhören würde, seinen Privatjet zu benutzen, dann würde so viel an Emissionen gespart werden. Das könnten wir als Einzelne niemals schaffen, sozusagen. Ne? Also der Verantwortungsbereich muss wieder genauer angeguckt werden, finde ich. Und deswegen finde ich das Konzept von radikaler Selbstfürsorge, um auch aktiv bleiben zu können, das finde ich sehr klug, sehr wichtig.
Also wäre das vielleicht das Buch, was wir dann Lynn in die Hand drücken würden jetzt, damit sie, wenn sie jetzt wieder neuen Schwung bekommt, mehr vielleicht auf sich Acht gibt. Ist das, also war das etwas, wo du recherchiert hast zu oder irgendwie ist das einfach Wissen, ne, dass man irgendwie eh aufschnappt, was du hast einfließen lassen? Also wie bereitest du dich dann auch vor, wenn du schreibst? Oder wie sieht auch so dein Schreib? Gibt es einen Schreiballtag bei dir?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Es gibt, würde ich, wenn man, also würde ich sagen, wenn man das Ganze, ja, diesen ganzen Bogen betrachtet, unter dem der Roman entsteht, gibt es verschiedene Phasen. Also es gibt erstmal so eine etwas freiere Phase, wo verschiedene lose Ideen und Gedanken und Recherche Schnipsel gesammelt werden und ich erstmal so ein bisschen gucke, was interessiert mich. Also ich bin vielleicht selber ein bisschen wie so ein Magnet. Das dockt irgendwie, verschiedene Sachen docken so an und ich nehme das alles an und dann fange ich so nach und nach an, darüber nachzudenken und auch zu gucken, was interessiert mich. Und das können, einerseits sind das dann Themen, wo ich dann auch in die Recherche gehen muss, um zu wissen, womit habe ich es da zu tun? Was ist das? Also das interessiert mich dann eben auch, das möchte ich dann auch. Und dann sind es aber vor allem die Figuren. Und wenn man das dann ein bisschen aus der Distanz betrachtet, würde man sagen, ja, das sind die Figuren und dann immer die Frage, wie sich das große Ganze, also das Weltgeschehen, globale Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, Entscheidungen, politische Versäumnisse, also wie sich all das auf die einzelne Figur, auf den einzelnen Menschen auswirkt. Denn das ist ja so. Also wir sind ja nicht unberührt davon, sondern im Gegenteil. Das hat ja immer alles Auswirkungen auf unser eigenes persönliches Leben, was irgendwo anders entschieden wird oder gemacht wird. Und in dem Fall war es so, dass mich zum Beispiel sehr interessiert hat, die Frage, ja, von Kapital also wie sich Kapital konzentriert, eben auf wenige Milliardäre oder große Investmentfonds oder Holdings und wie dann diese Frage der Wohltätigkeit so inszeniert wird, ne? Also man sieht ja, dass eben viele große Firmen oder auch einzelne superreiche Stiftungen haben und wohltätig engagiert sind. Und das ist ja einerseits natürlich, könnte man sagen, das ist gesellschaftliche Verantwortung, die sie übernehmen. Das ist natürlich gut und wichtig, dass das passiert. Und dieser große Bereich der Philanthropie ist aber auch inzwischen immer kritischer zu betrachten, weil da werden ja eben Gelder in Projekte oder Stiftungen fließen dann ein, also wo sozusagen, das sind ja Gelder, die dann vielleicht in den Staatskassen fehlen, ne? Weil dann eben zum Beispiel durch verschiedene Steuermodelle weniger Steuern gezahlt werden oder durch Wohltätigkeit können Steuerabschreibungen passieren. Also es ist ja so eine Frage der Gerechtigkeit. Und wenn man dann zum Beispiel eben auf diese Waldthematik, bei mir ist das ja die Aufforstung, der Waldbau Waldgebiete, die gekauft werden im großen Stil und für die es dann CO2-Zertifikate gibt. Also mit denen dann eine Firma oder eben eine ganze Holding oder vielleicht auch ein Milliardär seine Emissionen, ne, seinen Kohlenstoffdioxidverbrauch kleinrechnen kann. Und das hat mich kolossal interessiert, weil ich finde, das ist so ein sprechendes Bild für das, was teilweise schief läuft, ne? Dass du einerseits Aufforstung und Waldschutz, das klingt einfach erstmal schön, das ist toll, da würde jeder zustimmen und sagen, ja, das ist so toll, der Wald muss geschützt werden. Dass dann aber dahinter manchmal oft einfach ein hartes Geschäft läuft, dass Wald, Schutz in CO2-Zertifikate eben umgewandelt wird und mit diesen Zertifikaten eigentlich eher die Unternehmen dann geschützt werden, dass sie so weitermachen können wie bisher, ne? Dass sie weiter ihre Emissionen ausstoßen können. Oder diese Zertifikate für immer weiter steigende Preise dann verkauft werden. Und dass das überhaupt nichts mit Wohltätigkeit zu tun hat oder nur zu einem sehr kleinen Teil, das fand ich, war so ein sprechendes Bild darüber, dass es gerade wenn es um Klimaschutz und Wirtschaft und wer welchen Beitrag leisten muss, wirklich, wirklich echt an Aufrichtigkeit fehlt. Und auch im politischen Diskurs, es fehlt an Aufrichtigkeit. Und da komme ich wieder dann zu Lynn, zu der jungen 25-jährigen Frau, die in diesem Bereich arbeitet, zurück. Die fordert Aufrichtigkeit, die sehnt sich nach Aufrichtigkeit und die erschöpft daran, an diesem Mangel. Und diese Aufrichtigkeit fehlt in ihrem Berufsfeld, sie fehlt im öffentlichen Diskurs, aber sie fehlt sogar im privaten Bereich im Gespräch mit der eigenen Mutter, die eben manche Probleme nicht sehen kann oder manches auch ein bisschen schönredet, damit ihre Tochter soll bitte schön weiterhin diese zuversichtliche, tatkräftige Tochter bleiben, ne? Die soll keine Krise haben. Es kommt immer wieder auf diese Frage der Aufrichtigkeit zurück.
Ja, und gleichzeitig denke ich da auch, ich konnte es aber auch so nachvollziehen, dass sie auch sagte, also ich kann ja nicht so einem kleinen Kind irgendwie so ihr ein schwarzes Meer oder ihr schwarzen See oder so
Das
zumuten.
schwarze Wasser,
Das
ne,
schwarze Wasser, ja.
die Trauer um den verstorbenen Vater.
Ja.
Absolut, das ist genau das Ding. Das ist der Konflikt. Und
Ja.
ich schreibe das Buch auch nicht, um da einfache Antworten zu geben, sondern genau das ist die Frage: Wie bringt man ein Kind in diese Welt? Wie spricht man mit seinem Kind über diese Welt? Wie ist das, wenn du ein 10-jähriges Kind am Frühstückstisch sitzen hast und das Radio läuft und im Radio wird gesagt, die Gletscherschmelze an der Antarktis ist unumkehrbar und dieser Satz kracht einfach so auf deinen Frühstückstisch und du weißt, das Kind hat es jetzt gehört oder du hoffst, das Kind hat es vielleicht nicht gehört oder hat es noch nicht verstanden und du weißt, gleich gehst du vielleicht ins Büro und dein Kind geht in die Schule. Das heißt, wie kannst du jetzt in diesen wenigen Minuten darüber sprechen, um diesen Tag erstmal zu retten, ne? Dass ihr beide in diesen
Ja.
Tag gehen könnt? Genau, darauf gibt es keine einfachen Antworten.
Ist dann auch so ein Wunsch da, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und vielleicht dafür zu sorgen, dass mehr Menschen darüber sprechen? Oder hast du dann gar nicht so direkt irgendwie eine Agenda dahinter, sondern es interessiert dich einfach und du willst das auch für dich so ein bisschen verarbeiten, wenn du darüber schreibst?
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich eine Agenda habe beim Schreiben, weil das, glaube ich, funktioniert nicht richtig, wenn man wirklich einfach an den Figuren und an der Geschichte und auch so an der Sprache, also an den sprachlichen Möglichkeiten interessiert ist, dann kann man keine Agenda haben, da muss man irgendwie immer offen und fließend sein und immer ganz nah eben am Geschehen und an den Figuren bleiben, die ja eben voller Widersprüche auch sind. Und diese Widersprüche sind ja auch das, was uns menschlich macht. Das ist es ja. Und da so eine immer wieder zu versuchen, an den Kern zu kommen und beim Erzählen so wahrhaftig wie möglich zu bleiben, das könnte dann die Agenda sein, sozusagen beim Schreiben. Und trotzdem ist es aber so, dass ich finde, dass sich Fragen herausstellen, die durchaus wichtig sind und die, also wo ich mich tatsächlich freuen würde, wenn wir darüber mehr sprechen würden. Und zum Beispiel war das war das bei Halbinsel jetzt die Frage, wie blicken wir eigentlich auf die Jüngeren? Also wie spricht die Gesellschaft über jüngere Menschen, über Teenager, junge Erwachsene? Ist es eigentlich fair, also wie wir über Jüngere sprechen und auch wie teilweise über Jüngere geurteilt wird? Das ist mir dann nach und nach mehr und mehr aufgefallen, dass so vieles über diese Generation von Lynn oder auch die Jüngeren gesagt wird, zum Beispiel, diese Generation ist so empfindlich, diese Generation beschäftigt sich so stark mit ihrer eigenen Psyche, diese Generation will gar nicht mehr arbeiten, ne? Die wollen keine Leistung mehr bringen. Also was nicht alles so gesagt wird, ne, über diese Generation. Und dann liest du und findest heraus, nee, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Im Vergleich zur anderen Generation hat die Altersklasse der 20- bis 25-Jährigen noch nie so viel gearbeitet wie heute. Teilweise, weil sie wahrscheinlich alle, falls sie studieren, ohne Arbeit gar nicht mehr sich dieses Studium und diese Mietpreise, ne, die WG-Preise oder Wohnheimpreise leisten können. Oder eben zum Beispiel, diese Generation ist so weich und empfindlich und sie ist nicht mehr krisenfest und was alles gesagt wird. Und man guckt sich an, womit die heute 20- bis 25-Jährigen oder auch 15-Jährigen eigentlich umgehen mussten. Die haben alle eine Pandemie mitgemacht. Die haben alle alleine in ihren Kinderzimmern und in ihren Jugendzimmern oder WG-Zimmern gesessen und mehrere Monate durchgehalten. Die haben teilweise alle über Monate und Wochen brav in Hörsälen und Klassenzimmern Masken getragen, ohne auszurasten, ohne Querdenker zu werden, ohne, ne, ohne sich auf die Straße zu stellen und rumzuschreien. Ich würde sagen, diese Generation ist sehr, sehr krisenfest. Es ist ganz anders. Und nur weil man vielleicht auch gleichzeitig reflektierter mit sich umgeht und vielleicht auch mehr auf seine psychische Gesundheit achtet, heißt das ja nicht, dass man nicht krisenfest ist. Was soll das überhaupt heißen? Also, und wenn wir über das sprechen oder da mal einiges hinterfragen, was so in der öffentlichen politischen Debatte einfach so verbreitet wird, das fände ich natürlich schon schön.
Oh ja, also da ging mir auch super viel beim Lesen durch den Kopf. Ich finde es auch, also weil das ist tatsächlich etwas, worüber ich auch noch nicht ganz so viel nachgedacht hatte. Weil für mich war die Pandemie irgendwie, weil das genau mit dem Burnout kam, irgendwie auch so ein bisschen eine Auszeit einfach. Also es hat sich für mich auch wie mal so kurz Luft holen angefühlt. Aber natürlich ist das für die Kinder und Jugendlichen und jungen Studierenden und so ganz anders auch nochmal gewesen. Und das hat mir das Buch auch nochmal so vor Augen geführt, wie krass das auch einfach sein muss, ne? Wie anders das ist zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Aber ich glaube, dieses irgendwie die Jugend oder die Jüngeren verurteilen, ist irgendwie ehrlich gesagt so ein Standardding. Ich glaube, das zieht sich durch die Jahrhunderte. Oder? Also ist das nicht einfach immer schon so gewesen, dass man über die Jüngeren herzieht und sagt, die sind irgendwie faul und die wollen nicht oder so? Das finde ich eigentlich ein bisschen verrückt, dass das einfach bleibt.
Ja, es kann sein, dass das wirklich so ein sich wiederholendes Muster ist. Absolut. Und da könnte man dann ja gleich mal fragen, warum ist das so? Ne? Es ist gleich interessant zu fragen, okay, wenn wir dieses Muster haben zwischen den Generationen, was wirkt denn da eigentlich? Was passiert denn da? Und da habe ich mich gefragt, ich meine, die Jüngeren, wenn die sich zum Beispiel bestimmten Erwartungshaltungen entziehen, dann sind sie ja auch tendenziell eher diejenigen, die eben Systeme hinterfragen, ne? Also die gelernte Arbeitssysteme hinterfragen. Und das ist ja dann eben für Ältere gerne mal unbequem, ne? Das fordert dann
Ich
ja
glaube,
auch
das ist es
Veränderung
halt.
ein. Und ja, das ist eine Form von Abwehr. Also wenn man so will, ist das eine Form von Abwertung, um das, was sie einfordern oder was sie anders machen möchten, möglichst schnell wieder abzuwehren.
Ja, man muss sich da vielleicht weniger damit beschäftigen. Genauso wie wenn Lynn das nicht laut ausspricht, muss man sich damit auch nicht beschäftigen, was sie zu sagen hat. Weil sie sagt ja auch, also das, was sie in ihrer Rede vorbereitet hat, ist irgendwie nicht vielleicht allseits bekannt, aber so die Fakten sind da und sie hat ja nichts Neues herausgefunden im Grunde. Du hast ja als als, wie nennt man das, als Ort, als Handlungsort, diese Halbinsel auch tatsächlich ausgewählt. Ich war am Anfang gar nicht sicher, ob das ein fiktiver Ort ist, aber ich habe mich so ein bisschen reingegoogelt. Also es scheint mir zumindest so grob ja die Gegend zu geben. Ich weiß nicht, ob es den Ort, ob du da tatsächlich einen festen Ort für vor Augen hattest. Aber ich fand es dann am Ende total spannend zu sehen, dass du jetzt nicht zum Beispiel, also vielleicht warst du auch zusätzlich noch in der Gegend und hast da ein bisschen geschrieben, aber du warst ja auch in New York für ein Stipendium zum Schreiben. Wie war das dann so? Also hast du dann schon quasi deine Idee mit eingepackt und es ist egal, wo du das schreibst, oder brauchtest du auch tatsächlich so die örtliche Nähe und bist auch mal ans in die Nähe von Husum gefahren und hast da geschrieben?
Ja, also bevor ich schreibe und auch manchmal noch währenddessen, wenn ich dann, also ich schreibe ja auch nicht jeden Tag, ich schreibe dann manchmal vielleicht über mehrere Tage oder Wochen und dann mache ich vielleicht wieder eine Recherchepause, bin ich immer wieder an die Nordsee gefahren. Also ich habe auch diese Wattwanderungen gemacht, auch zu mehreren, also zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Tageszeiten, um diese Unterschiede zu sehen. Und ja, ich habe sowieso dadurch, dass ich oft in Norddeutschland unterwegs bin und auch teilweise, also Teile meiner Familie von dort kommen, habe ich eh eine enge Bindung. Es ist vertrautes Terrain für mich. Und auch das Wasser oder die Nordsee ist bei uns in der Familie immer sehr selbstverständlich und vertraut gewesen. Also meine Mutter ist an der Nordsee geboren. Meine Großmutter hat da gelebt. Also ich habe da auch meine Kindheitssommer oft verbracht oder wenn ich in den Ferien mal wieder so ein paar für eine Woche sozusagen irgendwohin verfrachtet werden musste, war das immer meine Oma an der Nordsee und auch meine Urgroßeltern, die ich nie kennengelernt habe, aber von denen weiß ich, dass die an der Nordsee gelebt haben und mein Urgroßvater tatsächlich vor ja, 60, 70 Jahren geführte Wattwanderungen gemacht hat. Also der hat das sozusagen, das war Teil seines Berufs. Die haben bei sich zu Hause tatsächlich NordseeurlauberInnen untergebracht und dann hat er diese Wanderung angeboten auch.
Cool.
Ja, genau, also das war irgendwie, das steckt einfach in mir, aber irgendwann ist das gelangt, genau, irgendwann ist das auch abgeschlossen, dann schreibe ich und als ich zum Beispiel diese Schreibresidenz in New York hatte, was nicht New York City war übrigens, sondern Upstate New York, das ist eine kleine Künstlerresidenz, wo immer so 10 Leute untergebracht sind, ungefähr 2,5 Stunden mit dem Zug entlang des Hudson Rivers fährt man. Und das ist eine total schöne Einrichtung, wo man eben wirklich mehrere Wochen untergebracht ist und nur arbeiten kann. Also man kann spazieren gehen, man kann arbeiten, man kann sich untereinander austauschen. Und da stand der Text aber schon. Also da gab es schon, den Text gab es schon. Und da war ich dann in der Überarbeitungsphase. Und das hat dem Text aber sehr, sehr gut getan. Also ich war diese Erfahrung mal für mehrere Wochen komplett aus dem Alltag raus zu sein. Also auch keine Entscheidung zu treffen, was koche ich denn, was muss ich noch einkaufen? Jetzt kommt das Kind aus der Schule, jetzt müssen wir noch über die Mathearbeit sprechen. Also all das ist halt wirklich für eine Weile komplett aus deinem Leben raus. Und was da für geistige Kapazitäten sich noch freisetzen, das fand ich schon eine interessante Erfahrung.
Kann ich mir echt gut vorstellen. Wie oft ist das auch so, ne, dass so ein Tapetenwechsel nochmal ganz neue Ideen irgendwie ja, mit sich bringt? Und ich finde es irgendwie auch total spannend, sowas überhaupt mal zu hören, dass es diese ganzen Programme so gibt. Also es hört sich auf jeden Fall irgendwie ziemlich cool an. Eine Sache war mir auch noch durch den Kopf gegangen. Ich finde immer total spannend, das stand bei mir jetzt hinten erst. Ich musste da so ein bisschen nachsuchen. Aber ich finde das Cover halt von Halbinsel auch extrem schön. Und das ist ja auch eine Künstlerin, die, also hatte ich den Eindruck, deren Figuren immer nur von hinten zu sehen sind. Das ist ja nichts wahrscheinlich, ne, wo du irgendwie ein Mitspracherecht hast, aber wie Fandst du das, als du das gesehen hast, war das irgendwie das, was du dir auch so vorgestellt hast beim Schreiben? Oder hat man überhaupt, hast du ein Cover im Kopf, wenn du schreibst?
Ja, gute Frage. Manchmal ja, manchmal nein. Also in dem Fall war das so, dadurch, dass wir uns an der Nordsee befinden und auch dieses Watt eine Rolle spielt, klar hatte ich natürlich automatisch Landschaften vor Augen, wusste aber eigentlich auch schon, dass das vielleicht zu eindimensional gedacht ist, ne? Dass es vielleicht auch gar nicht so spannend ist, sowas aufs Cover zu heben. Und der Verlag war es dann, der auf Caroline Kreus gekommen ist. Das ist die Künstlerin, die diese Frauenporträts malt, die ich auch wirklich total schön finde. Also ich mag ihre Kunst wirklich gerne. Also ich finde es so wirklich interessant, dass sie diese Frauen immer so von hinten oder vom Halbprofil so schräg malt und dass es so eine gewisse Stille in den Bildern gibt und gleichzeitig aber auch eine gewisse Spannung, weil man weiß, die Figuren haben sowas Verletzbares, aber auch irgendwie eine gewisse Stärke und gleich passiert was, denkt man immer, gleich tun sie irgendwas. Manchmal gibt es ja auch kleine Motive noch auf dem Bild, irgendwas, ich glaube, auf manchen ist es ein Schmetterling, auf meinem sind es Seifenblasen. Es hat sowas Ambivalentes, finde ich. Das irritiert so ein bisschen, ne? Und ja, also als ich die Vorschläge, es gab mehrere Vorschläge mit mehreren verschiedenen Bildern von Caroline Kreus und die Vorschläge waren alle schön, tatsächlich. Also es war gar nicht so leicht. Und bei meinem Verlag ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz große Probleme mit einem Cover hätte, also wenn ich wirklich sagen würde, nee, das sehe ich nicht, das finde ich, da finde ich mich auch gar nicht wieder, dann könnte ich das auch sagen. Also dann würden sie das nicht machen. Das ist schon so ein gemeinsamer Prozess. Und also bei meinem letzten Roman, zum Beispiel bei Nebenan, da hatte ich vorher so eine Art Moodboard zusammengestellt. Also da hatte ich mir selber Kunstwerke und verschiedene Motive zusammengesucht und denen das geschickt. Und da war das Cover von einer befreundeten Autorin, das ist eine Kanadierin, die malt so Interiors, die so, also wo es so um Häuslichkeit und auch so eine vermeintliche Frauendomäne geht. Also die malt viel Stoffe, Porzellan, Tapeten und da baut sie aber diese Brüche ein. Und da hatte ich Vorschläge gemacht und da wurde das zum Beispiel, haben sie ein Bild von ihr genommen.
Ach, das ist ja auch cool.
Ja. Und hier war es aber so, irgendwie ging es mir diesmal so, dass ich mich da so ein bisschen fallen lassen habe. Also ich hatte auch das Gefühl, ich lasse es dem Verlag jetzt erstmal zu gucken. Und dadurch, dass sie dann mit den Bildern von Caroline Kreus gearbeitet haben, wusste ich dann aber, das kann nur gut werden.
Das passt,
Da kann ich
ja.
mich drauf verlassen, ja.
Total interessant, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Also weil oft bekomme ich hier auch eher so gespiegelt, da hat man nicht so viel Mitspracherecht in der Regel. Deswegen irgendwie total interessant. Also ich finde es auf jeden Fall super schön. Danach hätte ich auf jeden Fall auch in der Buchhandlung gegriffen, wenn es mir nicht jetzt zugeschickt worden wäre. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch bei der Künstlerin werde ich noch mal vorbeischauen. Eine Sache, die mir noch so unter den Nägeln brennt, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, wie der Ablauf da ist, aber du bist ja jetzt mit dem Roman auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ist das so, dass man, dass alle das erst an dem Tag auch erfahren? Oder weißt du irgendwie das schon? Weil ich frage mich so ein bisschen, wie fühlt sich das so für dich jetzt an? Also bist du sehr angespannt deswegen oder bist du sowieso angespannt, weil das Buch nächste Woche erscheint und es gerade irgendwie eine aufregende Phase ist? Also wie ist das so?
Ja, es ist wirklich interessant. Also wer den Preis bekommt, das weiß niemand. Also das, wenn du das meinst. Also
Ja, weil
wer am
manchmal ist das ja so, dass man das selber vielleicht vorher erfährt, deswegen will ich dich jetzt nicht so, ich wollte dich nicht in irgendwie eine blöde Lage
Nee.
jetzt bringen,
Nee,
aber.
da kann ich aber tatsächlich klar darauf antworten. Das erfährt niemand vorher. Das weiß niemand vorher. Also wir gehen da alle rein Mit dieser absoluten Ungewissheit. Also auch der Verlag weiß das vorher nicht. Also in dem Moment, wo es verkündet wird, erfahren es dann alle tatsächlich. Also
Wow, also wirklich sehr
ja.
aufregend.
Ja, genau. Das heißt, genau, man sitzt dann da und einmal habe ich das jetzt ja schon erlebt, eben beim Deutschen Buchpreis, wie das ist. Da war es genauso, da auf der Shortlist zu sein, heißt, du gehst in diese Verleihungs, ne, in diesen Abend der Verleihung, setzt dich dahin und weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Und das ist emotional schon immer so ein bisschen aufreibend. Ich glaube, da muss man auch Mittel und Wege für sich finden, dass man das auch ein bisschen runterdimmt wieder, weil das ist ja auch tagelang zu anstrengend.
Ja,
Deswegen ist
klar.
es tatsächlich interessanterweise beides. Also einerseits bin ich natürlich aufgeregt, auch genau, weil das Buch jetzt nächste Woche erscheint und wie wird es wohl aufgenommen werden? Finde ich mich in den Feedbacks, also auch in den Rezensionen, finde ich mich da wieder? Habe ich das Gefühl, das Buch, ja, wurde so gelesen, wie ich es geschrieben habe? Oder kommt da vielleicht was ganz anderes, Überraschendes um die Ecke? Da ist so viel, ne? Was ich alles jetzt einfach nur noch wahrnehmen und aufnehmen kann. Das Buch ist geschrieben, mein Teil ist erfüllt, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich muss das alles loslassen und muss das jetzt so mit mir geschehen lassen. Und gleichzeitig bin ich ja einfach hier und mach weiter und im Augenblick passiert ja gar nicht so viel. Also die Buchmesse steht ja auch erst bevor und in Hamburg sind gerade Ferien. Wir sind hier, ja. Es
Ist
ist
das
so.
so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm
Ja,
jetzt?
genau. Es ist einerseits so eine Ruhe und der alltägliche Ablauf und gleichzeitig brodelt es vielleicht so im Untergrund dann immer. Ja.
Aber auf jeden Fall kann man ja schon herzlichen Glückwunsch sagen, weil das ist natürlich trotzdem total toll einfach. Also ich hoffe auch, egal wie das ausgeht, dass du das so für dich ne feiern und genießen kannst, weil es ist halt total toll. Was ich mich gefragt habe, hier wurde auch hinten geschrieben, du zählst zu den wichtigen Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, was ja auch, also was natürlich stimmt und was aber auch irgendwie so total. Also ich frage mich, wenn man sowas über sich selber liest, setzt sich das manchmal auch unter Druck oder gibt dir das eher die Freiheit, dich, also wie so etwas, was du vielleicht einfach jetzt schon abgehakt hast und jetzt kannst du dich austoben oder denkst du dann manchmal, oh Gott, irgendwie alle erwarten irgendwas von mir?
Ja, hinten in der Bio, genau, das ist so formuliert. Das macht natürlich dann der Verlag,
Ja.
weil ich selber, ich glaube, ich weiß nicht, andere, die schreiben oder überhaupt auch andere, die kreativ sind und irgendwie so was von sich preisgeben und ne, veröffentlichen, kennen das Gefühl vielleicht auch, dass man ja weiterhin immer mit seinen Zweifeln zu tun hat, mit dem hadert, was man tut und eher geneigt ist zu sagen, ach Quatsch, ich bin gar nicht wichtig, ne, so, ich sitze ja nur hier irgendwie und versuche, was hinzukriegen. Und gleichzeitig ist es natürlich toll, ja, wenn die Bücher gelesen werden und wenn sie diskutiert werden und wenn sie berühren und was erreichen. Und sicher ist es auch so, dass das dann natürlich die Freiheit, was kann ich im nächsten Buch machen, wie sehr vertraut der Verlag mir auch, ne, mit meinen nächsten Ideen, auf jeden Fall stärkt, ja, auf jeden Fall. Und sicher
Das ist schön.
auch Preise, also Nominierungen, das ist dann manchmal so ein bisschen aufregend und anstrengend und gleichzeitig ist es genau, was du sagst, ist natürlich total toll. Es ist toll für das Buch und auch toll für das, was dann kommt, für das nächste, was dann irgendwann vielleicht entwickelt und geschrieben wird.
Ja, und hier in dem Fall denke ich auch einfach toll für das Thema, das dann eben auch Aufmerksamkeit bekommt. Mich hast du auf jeden Fall sehr mit diesem Buch berührt. Ich fand es irgendwie, also ich fand, ja, ich weiß nicht, ich fand es so, ich fand es einerseits inspirierend. Ich dachte so, boah, ein bisschen mehr wie Lynn sein vielleicht, aber ich fand es auch so spannend, irgendwie gerade diese Gedanken vielleicht auch von Annette besser nachvollziehen zu können, so wie es mir dann ja ging. Und ich bin total gespannt auch darauf, was sich da noch so draus entwickelt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir vielleicht unseren Schwarztee jetzt hier zu Ende trinken. Ich könnte mir allerdings irgendwie total gut vorstellen, mit diesem Buch zusammen vielleicht so eine Wattwanderung mit den Mädels oder so zu machen. Also
Unbedingt,
ich bin gespannt,
mach
was sich
das.
daraus noch so entwickelt.
Also falls das noch jemand so für sich mitnehmen möchte,
Ja.
man kann ganz tolle Wattwanderungen machen. Also man sollte immer, ich kann ja so ein paar kurz noch ein paar Tipps,
Ja,
die man so
sehr gut.
mitnehmen kann, wenn ihr wollt. Also man sollte auf jeden Fall eine geführte Wattwanderung machen.
Ja.
Denn so easy und frei das so wirkt, irgendwie das Watt irgendwie endlos, man sieht das Meer auch nicht und man denkt, ah, ich habe hier jetzt allen Raum und alle Zeit der Welt. Das stimmt nicht. Die Flut kommt und man muss sich da wirklich an Regeln halten. Und deswegen ist es gut, eine geführte Wattwanderung zu machen mit jemandem, der sich da auskennt, der auch die Routen kennt, der auch weiß, wo die Schlicklöcher sind, dass man, ne, weil das passiert alles dann auch doch manchmal bei Leuten, die alleine unterwegs sind. Und man kann zum Beispiel ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat, von Nordstrand starten. Da gibt es Wattwanderungen, das kann man über Google erfahren, ne? Wattwandern, Nordstrand und dann zur Hallig Südfall. Da ist man, also eine Route ist 2,5 Stunden, das ist schon, da hat man schon richtig was erlebt.
Ja,
Und dann
krass.
ist man auf Südfall und dann hat man da Zeit, dann kann man essen, trinken, da ein bisschen sitzen und dann geht's auf den Rückweg. Und das ist eine richtig erfüllende Erfahrung. Man hat richtig viel erlebt und erfahren auch. Und man bekommt dann auch während der Wanderung ein bisschen was erzählt. Also man bekommt dann zum Beispiel auch was erzählt über die versunkene Stadt, weil man geht über das Gelände, in der es eben vor über 600 Jahren tatsächlich besiedeltes Gebiet gegeben hat, also eine Hafenstadt. Über dieses Gelände geht man rüber. Also da finden auch
Krass.
tatsächlich noch Forschungen statt. Also es gibt immer noch auch Forschungsteams, die immer noch gucken, die Mauerreste, also oder auch die Umrisse der Warften, all das immer noch versuchen zu lokalisieren. Und da geht man rüber, da erfährt man auch ein bisschen was. Ist sehr, sehr spannend.
Richtig spannend.
Ja.
Irgendwie bei solchen Sachen denke ich dann immer so, wie cool wäre das auch mit dir jetzt zusammen da in der Gegend zu sein und du erzählst noch so ein bisschen was darüber. Hast du vielleicht eine Lesung in der Ecke? Also kann man dich da irgendwo auch vielleicht tatsächlich in der Gegend treffen?
Ja, ich werde eine Lesung in Heide haben. Das kann ich vielleicht, also ich muss noch mal nachgucken, wann die ist. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch das schreiben und ihr könnt das vielleicht in das
Ja,
Verzeichnis setzen.
ich würde sagen, dass wir vielleicht generell, ich glaube, bei Luchterhand war eine Übersicht der Lesungstermine, wenn ich mich nicht irre, dass wir die
Genau.
vielleicht generell verlinken.
Genau, das könnt ihr machen. Ich glaube, es sind nicht immer alle Termine so aktuell drin. Also die, wo gerade noch verhandelt wird oder geguckt wird nach dem Datum, die stehen dann noch nicht drin. Aber es gibt auf jeden Fall eine in Heide. Das ist ja in der Nähe der Nordsee. Es gibt aber auch eine in Kiel im Literaturhaus Schleswig-Holstein. Das ist dann auf der Ostseeseite. Aber es gibt eine in Flensburg. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass in Norddeutschland auch noch ein bisschen was dazukommt. Ja, und
Total spannend.
also, was ich noch nie gemacht habe und was ich natürlich total lieben würde, ist eine Halliglesung oder eben zum Beispiel
Ja.
eine geführte Wattwanderung kombiniert mit einer Lesung.
Wie gut
Also
wäre
Grüße
das?
an alle da draußen, die sowas irgendwie möglich machen können oder sich damit auskennen. Also ich bin
Ja.
jederzeit offen dafür.
Oh, das wäre richtig cool. Ich
Ja,
überlege
oder
gerade,
vielleicht
wie ich
lassen
das
wir
jetzt
das auf
von
die
Bonn
Beine
aus. Ja, ich
stellen.
denke auch gerade, wie kriege ich das von Bonn aus jetzt organisiert?
Ja, ich meine, ja, da könnten wir natürlich mal vielleicht irgendwie mit Wattrangern oder Wattrangerinnen sprechen, die sich
Das ist richtig
da
gut.
auskennen, wer weiß. Also das, genau, das ist eigentlich, klingt sehr interessant. Ich wäre
Ja.
dabei.
Oh, richtig cool. Also auch sowieso total schön irgendwie. Ich liebe das jedes Mal, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man darf mal hinter die Kulissen blicken und ne, kriegt man so einen Einblick. Ich fand es total schön, einfach auch von dir noch so ein bisschen mehr zu erfahren, wie die Geschichte entstanden ist. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ganz viele das Buch sich jetzt direkt auch schon, also jetzt geht es ja gar nicht mehr ums Vorbestellen, wenn die Folge rausgeht, sondern sich das Buch direkt schnappen und darin genauso versinken, wie vielleicht im Watt, wenn man an der falschen Stelle gelandet ist. Und ja, ich bin mal gespannt, vielleicht schaffe ich das am 27. Zumindest bin ich bei der Buchmesse, aber ich weiß gar nicht, ob man da hin kann, aber ich werde es auf jeden Fall gespannt verfolgen und drücke dir ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Und ja, ich glaube, ich setze mich jetzt mal direkt da dran und überlege, wie wir so eine Wattwanderung organisieren
Ja,
können.
sehr gut, sehr gut. Ja, also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Mir hat es auch total Spaß gebracht und ich freue mich, falls wir uns in Leipzig sehen.
Ja, ich versuche das hinzubekommen.
Genau, oder auch woanders in Leipzig. Also wir sind da ja alle ein paar Tage unterwegs vielleicht, ne?
Ja. Wir trinken jetzt unseren Tee zu Ende und genießen noch so ein bisschen die Aussicht, bevor wir wieder zurück müssen.
Genau, und träumen noch ein bisschen vom
Ja,
Watt.
genau. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.